HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Dieses Gefühl von, man könnte jetzt jeden Moment so viel Geld gewinnen, dass sich ein Leben ändert, ist halt schon ein gutes Gefühl, sag ich mal.
Hi Parino!
Aber der Verlust, der dazu führt, dass meine Beziehung kaputt geht, dass meine Freundschaften kaputt gehen, Familie, dass man, was man alles aufs Spiel setzt, mein eigenes Leben, das geht leider nicht in die Waagschale. Also was ich eigentlich setze in meinem Leben, das ist leider nicht, wird nicht berechnet.
Zwei junge Männer erzählen von ihrer Glücksspielsucht. Es ist ihnen sichtbar peinlich.
Ja, und irgendwann habe ich halt dieses Online entdeckt und habe damit 100 Euro angefangen. Dann waren es 1000 Euro und aus 1000 Euro sind dann halt immer mehr geworden.
Die Männer sitzen in einer Gesprächsrunde und berichten, wie alles anfing. Gruppentherapie in einer der deutschlandweit größten Abteilungen zur therapeutischen Behandlung von Glücksspielsucht. Alle Patienten der Abteilung sind männlich. Der Anteil der Frauen unter den Glücksspielsüchtigen liegt bundesweit bei unter 20%. Chefarzt Ulrich Kemper weiß, dass Therapie vielen Betroffenen einen Ausweg eröffnen kann. Aber gerade Glücksspielsüchtige kommen häufig erst dann in eine Beratungsstelle, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Rund die Hälfte der Patienten sind in erheblichen Konflikt mit dem Gesetz geraten.
Viele haben ein Nettoeinkommen von unter 2000 Euro, von dem Miete bezahlt werden muss und Lebensmittel und andere Dinge. Und da bleibt dann oft gar nichts anderes übrig, als kriminell zu werden. Natürlich werden am Anfang die Angehörigen angepumpt, aber irgendwann geht es dann in die kriminelle Schiene und da werden dann eben ganze Familien zerstört.
Irgendwann verlieren viele Glücksspielsüchtige die Kontrolle und sind nicht mehr fähig, sich zum Aufhören zu entscheiden. Ulrich Kemper spricht von Beschaffungskriminalität.
Da können Autos aufgebrochen werden, da kann Parfüm geklaut und verkauft werden. Dann geht es um Betrügereien, wo dann irgendwie Zahlen gefälscht werden, Überweisungen gefälscht werden. Dann Senioren den Schmuck zu räubern oder Bargeld zu räubern. Also da ist den Menschen, die darauf angewiesen sind, leider jedes Mittel recht, um an Geld zu kommen.
Mit einem durchschnittlichen Jahresumsatz von 14 Milliarden Euro ist der Glücksspielmarkt in Deutschland der größte in der Europäischen Union. Trotzdem gelten die Deutschen als nicht besonders spielaffin. Nur knapp 3% der Bevölkerung spielen ab und zu an Glücksspielautomaten. In den meisten anderen Ländern Europas sind es mehr, klagt Mario Hoffmeister, Pressesprecher der Gauselmann-Gruppe, einem der großen deutschen Hersteller von Glücksspielautomaten.
Warum sieht man Spielen in Deutschland eigentlich eher immer als ein Problem an, als das, was es für die meisten ist, nämlich Spielvergnügen?
Der schlanke Politologe hat eine Theorie.
Durch den starken Protestantismus in unserem Land, wo es ja hauptsächlich darum geht, dass man nur durch harte Arbeit und durch ein gewisses Wohlgefallen zu einer göttlichen Erfüllung kommen kann und dass solche Aspekte wie Glück eher nicht vorkommen, dass es hier mehr so eine calvinistische Sicht auf die Dinge gibt. Während es tatsächlich schon in Süddeutschland, das kann man durchaus beobachten, und in Südeuropa, da wo der Katholizismus vorherrschend ist, man auch zum Spiel eine wesentlich liberalere und lockere Einstellung hat, als tatsächlich im doch stark protestantisch geprägten Deutschland.
Das findet der 45-jährige Familienvater ungerecht.
Beim Apotheker fragt man nicht, wie viele Medikamentensüchtige gibt es. Wenn ich mich mit einem Einzelhändler unterhalte, wird nicht als erstes gefragt, wie viele Leute haben eigentlich mit der Kaufsucht Probleme.
Doch auch der katholische Chefarzt Ulrich Kemper bewertet das Glücksspiel sehr kritisch. In seiner Haltung gegenüber Spielen um Geld sieht er sich durch die Evangelien der Bibel bestätigt.
Wenn Sie Jesus Christus sich angucken, dann ist er jemand, der nicht viel von Geld gehalten hat und von materiellen Reichtümern. Und hat, wenn Sie an die Szene im Tempel denken, wo er die Tische umschmeißt und die Münzen zu Boden fliegen, sich sehr deutlich dagegen ausgesprochen. Und daher kommt natürlich auch viel Elend in der Welt, dass eben Menschen meinen, mehr Geld zu brauchen, mehr haben zu wollen. Aber eben auf der anderen Seite auch, dass seelische Armut auch dazu führt, dass man versucht, die durch materiellen Reichtum auszugleichen.
Es ist mitten im Winter, im tiefen Schnee. Es ist späte Nacht, im Casino an der See. Und der letzte Spieler an Tisch 1 im großen Saal. Setzt den letzten Riesen und weiß nicht auf welche Zahl.
Man steht morgens auf mit den Gedanken, habe ich Geld, wo bekomme ich Geld her, wann kann ich spielen fahren. Wenn man kein Geld hat, dann setzt man erstmal alles, die ersten Stunden einfach daran, an Geld zu kommen. Sich leihen, irgendwelche Lügengeschichten wieder erzählen, um an Geld zu kommen. Ja, und das geht einfach nur um Spielen. Egal wie, man besorgt sich Geld und geht spielen.
Rund 230.000 Geldspielautomaten stehen in deutschen Kneipen und Spielhallen. Mit aufregenden 3D-Grafiken, eingängigen Melodien, überraschenden Soundeffekten und verführerischen Gewinnmöglichkeiten animieren sie zum Spielen. Trotzdem werden die meisten Menschen, die gerne Geldspiele spielen, nicht abhängig. Ihnen mag es absurd erscheinen, dass andere immer weitermachen, trotz der hohen Kosten. Für diejenigen, die unter der Sucht leiden, gibt es Auswege. Das Land Hessen hat 15 Fachberatungen eingerichtet. Auch die Caritas und das Diakonische Werk sind im Bereich Glücksspielsucht engagiert. Der Psychiater Ulrich Kemper hat oft erlebt, wie erfolgversprechend eine Behandlung sein kann, wenn es gelingt, Menschen Sinn zu geben.
Also Lebenssinn, dass das auch ein guter Schutz ist vor Spielsucht oder auch in der Überwindung von Spielsucht tatsächlich auch eine Menge Menschen auf ihre spirituellen oder religiösen Kompetenzen zurückgreifen können, die dann manchmal in unserem, ich sag das mal, kapitalistischen Alltag doch ziemlich verschütt gehen.
Viele Theologen, die sich mit dem Thema befassen, wünschen sich von ihrer Kirche, dass sie eine politische Haltung gegenüber den Glücksspielanbietern entwickeln. Der evangelische Sozialpfarrer des Diakonischen Werks Holger Karsfeld wirft die Frage auf, wie das Thema ethisch zu bewerten ist und wie seine Kirche auf Gesetze Einfluss nehmen könnte.
Und da sind wir als Kirche relativ vorsichtig, so würde ich mal sagen. Wir gehen da nicht groß in die Auseinandersetzung, obwohl wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle das auch müssten. Gerade wenn man durch einzelne Schicksale dann nochmal bewegt wird, um zu fragen, sind wir da eigentlich, in der politischen Verantwortung und unserem prophetischen Amt, also auch Dinge mal zu benennen, die unbequem sind, sind wir da eigentlich richtig aufgestellt?
Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung spricht von weit mehr als 200.000 Menschen in Deutschland mit einem problematischen Verhalten gegenüber dem Glücksspiel. Annähernd 3% der jungen Männer gelten als gefährdet oder als hochgradig glücksspielsüchtig. In Anbetracht dieser Zahlen findet Holger Karsfeld nicht, dass sich seine Kirche deutlich genug positioniert hat.
Sie ist da abwägend, sie ist da im Gespräch bleibend, sie ist moderierend. Aber sie geht da nicht rein wie die Geschichte, wie Jesus in den Tempel die Händler austreibt. Das tut sie nicht.
Viele Glücksspielsüchtige sind darüber hinaus abhängig von Substanzen wie Alkohol oder Drogen. Aber das Spiel um Geld zerstört ihr Leben besonders nachhaltig. Komm rüber, Spieler, Spieler, komm rüber. Das Spiel ist doch längst vorbei. Spieler, komm rüber. Denn wenn du nichts mehr hast, bist du frei. Das schmale Gesicht eines jungen Mannes ist geprägt von seiner Drogensucht. Dennoch glaubt er, dass es ihm viel schwerer fallen wird, die langfristigen Folgen des Spielens zu überwinden, als mit den Drogen aufzuhören.
Also ich sitze da auch mit Abstinenz die nächsten Jahre dran fest, um meine Schulden zu begleichen. Ich liege jetzt bei knapp 28.000 Euro noch, mir einen großen Teil meiner Zukunft auch verbaut.
Dem 24-jährigen Mann wurde klar, dass er Hilfe braucht.
Als ich immer mehr Kredite aufgenommen habe, um einfach immer weiter spielen zu können, in einen völligen Kontrollverlust gerutscht bin. Ja, ich hatte immer einen festen Job, meistens auch ganz gut bezahlt. Ja, und dadurch hatte ich da immer eine ganz gute Bonität. Und ich glaube, richtig klar ist es mir geworden, als ich dann so blöd war, mit einem Kredit mit fast 18% Zinsen angenommen habe, weil ich dann keinen normalen mehr bekommen habe.
Anders als andere suchtkranke Menschen müssen sich viele Glücksspielabhängige mit berechtigten Vorwürfen, mit endgültigen Fristen und mit finanziellem Druck auseinandersetzen. In der Bevölkerung fehle es oft an Verständnis und Geduld für die Kranken, meint der Mediziner Ulrich Kemper.
Weil, und das ist ja auch leider immer noch eine weit verbreitete Meinung, die sind ja selber schuld. Die müssten das ja nicht tun. Und dagegen versuche ich auch immer anzuargumentieren und eben zu erklären, dass Spielsucht wie die anderen Suchterkrankungen eine Krankheit ist, die eben auch erfolgreich behandelt werden kann.
Aber die Behandlung ist langwierig. Selbst Menschen, die jahrelang abstinent geblieben sind, fühlen sich weiterhin angezogen von der Atmosphäre in den Spielhallen.
Wenn wir jetzt ins Casino fahren, das aufhätte, wäre ich ein anderer Mensch. Also sie würden mich nicht mehr erkennen. Wenn sie 100 Euro dabei hätten, würde ich sie motivieren, dass wir das in den Automaten packen. Von außen betrachtet, wahrscheinlich sehr euphorisch und motivierend. Wir können noch richtig was rausholen hier heute.
Auch die Kommunen profitieren vom Glücksspiel. In Hessen zum Beispiel wird der Breitensport mit Kommissionszahlungen aus der Glücksspielbranche gefördert. Der Landessportbund erhält mehr als 20 Millionen Euro im Jahr. In dieser Weiterleitung der Gelder auch an soziale und karitative Einrichtungen sieht die langjährige Vorsitzende des Fachverbands Glücksspielsucht, Ilona Füchtenschnieder, einen problematischen Interessenskonflikt.
Das ist ja so, dass Städte enorme Steuereinnahmen haben durch diese Spielautomaten in Gaststätten und in Spielhallen. Und je strenger ich bin in der Genehmigung, desto weniger habe ich. Das heißt, Spielerschutz können sich nur reiche Kommunen leisten.
Der evangelische Pastor Holger Karsfeld meint, neben der Politik seien auch die Glücksspielanbieter in der Verantwortung.
Und da bin ich natürlich schon geneigt an der Frage, was ist das Lüge, dass ich jemandem im Prinzip vorgaukel, er könne etwas gewinnen, wo im Hintergrund klar ist, dass an dieser Stelle nur einer gewinnt, nämlich die Organisation, die das Spiel anbietet. Insofern ist es für mich von der Lüge nicht weit.
Also das Gewinnen ist eigentlich Quatsch. Das sage ich Ihnen jetzt so, wenn wir jetzt zusammen ins Casino gehen, dann ist alles das, was ich Ihnen gesagt habe, relativ schnell weg. Weil dann, wenn ich 100 Euro in der Tasche habe, gehen die rein. Also dann sind die weg.
Die größte Sorge, die ich da habe, ist, dass die Ungleichheit potenziert wird. Dass die Schwächeren die größeren, noch größeren Verlierer sind. Und dass wir später noch einen erschwerten Zugang bekommen zu denjenigen, die uns auch wegrutschen, weil wir keine Kontaktmöglichkeiten haben.
Den rechtlichen Rahmen für das Glücksspiel in Deutschland schafft der sogenannte Glücksspielstaatsvertrag. Vorrangiges Ziel ist es, das Entstehen von Glücksspielsucht zu verhindern. Das zweite Ziel zitiert der Repräsentant der Spielautomatenhersteller Mario Hoffmeister.
Im Paragraphen 1 des Glücksspielstaatsvertrages steht ganz eindeutig, dass mit einem legalen Angebot der natürliche Spieltrieb der Menschen in geregelte Bahnen gelenkt werden soll.
Sozialpfarrer Holger Karsfeld stellt in Frage, dass in diesem Fall legales Handeln auch moralisch legitimiert ist.
Diejenigen, die es betreiben, sagen natürlich, die Gesetzgeber haben die Gesetze geschaffen und wir machen ja nichts Illegales. In dem Spannungsfeld bewegen wir uns als Kirche auch, Einfluss zu nehmen und zu sagen, naja, sind die Praktiken, die da letztendlich angewandt werden, sind die ethisch vertretbar?
Manche pathologische Glücksspieler machen sich Gedanken darüber, inwiefern die wirtschaftlichen Interessen anderer Personen zu ihrer Krankheit beitragen.
Für mich ist das mittlerweile eine kranke Welt. Also das ist ganz verrückt, dass da wirklich hochgebildete Psychologen sitzen und sich überlegen, wie man die Leute am besten krank macht. Das ist schon eine sehr kranke Welt, ja. Ja, auf dem Leid anderer lässt es sich scheinbar gut Geld verdienen, ne? Ja, aus der Geldgier auch, ja.
Seit den 80er Jahren hat sich eine organisierte Opposition gegen die Macht der Glücksspielindustrie formiert. Die Diplompädagogin Ilona Füchtenschnieder bezeichnet sich als die dienstälteste Spielerschützerin Deutschlands. Seit mehr als 30 Jahren widmet sich die 65-Jährige der Aufklärung über die Gefahren des Glücksspiels.
Die meisten Glücksspielsüchtigen haben zu Beginn, erinnern sich zumindest an einen größeren Gewinn, so eine Big-Win-Erfahrung. Wer Pech hat, der gewinnt am Anfang, sagen wir immer.
Also meine erste Glücksspielerfahrung war mit meinem Onkel. Also da war ich noch relativ klein und da hat der mir damals 5 Mark gegeben und da hatte ich ein relativ, also jetzt würde ich sagen, fast eher negatives Erlebnis. Also es war damals war es positiv, aber für die Entwicklung war es negativ, weil ich habe mit diesen 5 Mark, glaube ich, 120 D-Mark gewonnen. Und das war natürlich als kleiner Junge ein einschneidendes Erlebnis, Mensch.
Gerade im Bereich Glücksspiel sollte besonders auf den Jugendschutz geachtet werden, meint der Sozialpfarrer Holger Karsfeld. Zudem müsse Aufklärung geleistet werden.
Die Frage, kann derjenige oder diejenige durchschauen, was da tatsächlich passiert, würde ich sagen, es gibt Menschen, die können es nicht durchschauen. Deshalb geht unser Votum Richtung Aufklärung, Das muss, sage ich mal, in jeder Schulklasse einmal vorgestellt und gesprochen werden, was da passiert. Von der mathematischen Seite, also was ist da quasi die Gewinnmöglichkeit? Und die Frage natürlich der ethischen Zumutbarkeit. Was passiert, wenn ich einen Freund habe, wo ich weiß, dass der das Geld verzockt?
Der Psychiater Ulrich Kemper plädiert dafür, den Profitinteressen der Glücksspielindustrie enge gesetzliche Grenzen zu setzen.
Und da muss man auch klipp und klar sagen, was ihr da macht, ist unethisch und das ist nicht zu verantworten.
Der erfahrene Arzt äußert sich auch deshalb so deutlich, weil er in seiner Klinik täglich sieht, wie grausam die Krankheit sein kann. Ganze Familien leiden jahrelang an der emotionalen Verarmung und den hohen Schulden. Ilona Füchtenschnieder weiß, dass keine andere Sucht so häufig zu Selbsttötungen führt wie die nach dem Klimpergeräusch beim Big Win und dem damit verbundenen Adrenalinstoß.
Wo die Familie aus allen Wolken fiel, weil der Mann plötzlich sich suizidiert hat und man das nicht wusste. Es schellt morgens und da steht der Gerichtsvollzieher vorm Haus und da steht der Versteigerungstermin an. Und die wusste das aber gar nicht, dass sie ihr Zuhause verliert.
Das alles bewerten Mitarbeiter der Automatenindustrie natürlich ganz anders. Der Kommunikationswirt Jan Kowala leitet die Abteilung für Suchtprävention der Gauselmann AG, einem der weltweit größten Spielautomatenhersteller.
Wir bieten ein legales und in der Regel spaßmachendes Produkt an. Und wie das eben bei vielen anderen Produkten ist, die Spaß machen, gibt es eben einen kleinen Prozentsatz der Menschen, die mit so einem Produkt nicht gut umgehen können.
Tatsächlich aber haben die meisten Patienten von Ulrich Kemper ihr Geld in legalen Spielstätten verloren.
Das Tollste, was ich mal hatte, war ja ein Klient, der hatte eine Firma geerbt im Umfang von 5 Millionen Euro und hat es geschafft, die innerhalb von 2 Jahren komplett zu verzocken.
Und der Spieler setzt alles auf eine Zahl, auf den höchsten Sieg. Und auf die tiefste Qual. Er setzt alles auf die 17 und 17 fällt. Und mit einem Streich hat er das 35-fache Geld.
Die deutsche Glücksspielautomatenwirtschaft ist ein mittelständisch geprägter Industriezweig mit ungefähr 70.000 Arbeitsplätzen. Die Gauselmann-Gruppe agiert weltweit mit 14.000 Beschäftigten. Firmengründer Paul Gauselmann stammt aus einfachen Verhältnissen. Heute steht er auf der Liste der reichsten Deutschen auf Platz 59. Er und seine Familie besitzen angeblich mehr als 3 Milliarden Euro. Das Vermögen an sich sei kein Problem, findet der Arzt Ulrich Kemper. Aber
die produzieren Glücksspielautomaten. Und diese Geld-Glücksspielautomaten sind aus medizinischer Sicht das Hauptproblem. Und was Herr Gauselmann weiß, aber natürlich nicht sagen kann und nicht sagen will, ist, dass er sein Hauptgeschäft mit suchtkranken Menschen macht.
Paul Gauselmanns Angestellter Jan Kowala streitet gar nicht ab, dass Spielsucht profitabel sein kann. Zumindest für die Glücksspielanbieter.
Das höre ich sehr oft, dass genau dieser Gedanke da ist. Naja, sie verdienen ja Geld mit Glücksspielsüchtigen. Das ist jetzt per se erstmal richtig, wenn Glücksspielsüchtiger zu uns kommt und sein Geld einsetzt, verdienen wir damit Geld. Aber es ist kein Geld, was wir gerne nehmen.
Stimmt das? Der Mediziner Ulrich Kemper hat Zweifel.
Der Haupterlös wird eben nicht erzielt durch Menschen, die mal eine Euro-Münze in einen Geldspielautomaten werfen, sondern es sind wirklich die abhängigen Spieler, die in der Spielothek stehen und dort ihr ganzes Geld und oft eben noch darüber hinaus Geld, was ihnen gar nicht gehört, in den Automaten versenken.
Den meisten suchtkranken Spielern ist es sowieso egal, ob die Spielstättenbetreiber an ihnen profitieren oder nicht. Was soll ich über diese Leute denken, fragt einer.
Das ist ein Geschäft, über diese Leute kann ich nichts denken. Ich glaube, im Endeffekt ist es denen egal, ne? Heutzutage geht es ja nur noch um Gewinn. So, nur die Leute, die halt dort reingehen, ihr Geld da reinschmeißen, denen muss wirklich bewusster sein, was die da überhaupt machen.
Wow, 35 Riesen, und alle starren ihn an. Und was macht der Spieler?
Der Der Psychiater Ulrich Kemper ist längst nicht der einzige Mediziner in Deutschland, der sich eindeutigere staatliche Regulierung und mehr Unterstützung bei Vorbeugung und Prävention wünscht. Das gilt insbesondere für den Bereich der Werbung. Ulrich Kemper erinnert daran,
wie mit viel Mühe über Jahre hinweg die Tabakwerbung verboten worden ist. Aber im Bereich Glücksspiel passiert im Moment genau das Gegenteil. Werbung im Fernsehen ist völlig selbstverständlich. Es wird im Grunde genommen dem Glücksspiel der Weg gebahnt, damit noch mehr Menschen, die vielleicht bis jetzt gar nicht auf die Idee gekommen wären, zu spielen, das auch noch zu ermöglichen.
Viele Glücksspielabhängige erleben Werbung für Bonusangebote oder Sondergewinne als Brandbeschleuniger ihrer Sucht.
Ja, das triggert mich. Also ich werde da, das ist für mich, ja, also da kriege ich Lust. Dann, wenn ich das sehe schon im Fernsehen und das reicht, diese Gewinnmöglichkeiten, wenn da so ein Wohnmobil versteigert wird für 60.000 Euro, da gibt es doch 5.000 in bar, zwei Handys dazu. Ja, und ich zahle ja nur 50 Cent. Also es kostet ja nur 50 Cent der SMS. Ja, dann bin ich dabei. Das triggert ja an. Und das sehen ja schon kleine Kinder und das... Also, aber damit fängt doch Abhängigkeit an. Also warum wird da nicht schon was unternommen? Also.
Die durch die Pandemie beschleunigte Verschiebung des Glücksspiels vom Standort Casino ins Internet hat die Situation weiter verschärft. Umso dringender fordert die Sprecherin des Fachverbands Glücksspielsucht Ilona Füchtenschnieder, dass alle Glücksspielwerbung verboten wird.
Also dass man null Werbung macht, weil für gefährliche Güter sollte man keine Werbung machen. Und jetzt wird die Republik zugeballert mit Glücksspielwerbung. Da hat nur dieses Online-Casino-Hype, die haben 15 Millionen in einem Monat für TV-Werbung ausgegeben. 15 Millionen in einem Monat. So viel gibt ganz Deutschland im ganzen Jahr nicht für die Beratung, Prävention und Forschung aus.
Den größten Erfolg bei der Suchtvorbeugung verspricht eine deutliche Reduktion der Glücksspielautomaten. Therapeuten wie Dr. Kemper sprechen in dem Zusammenhang von der Griffnähe.
Insbesondere in der Anfangsphase ist es entscheidend, wenn ich nicht leicht Zugriff auf ein Glücksspielgerät habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich abhängig werde, besonders gering.
Eigentlich sollte die Novellierung des Glücksspielstaatsvertrags in diesem Jahr zu einer Reduktion des Angebots führen. Doch dagegen hat die Glücksspielbranche mobil gemacht.
Da hat der Gesetzgeber gesagt, wir wollen auch Abstände zwischen den Spielhallen. Wir wollen nicht eine Straße, wo eine Spielhalle an der nächsten Spielhalle ist. So. Und jetzt hat die Branche sich überlegt, das ist schlecht für uns. Und das ist gelungen. Das ist eine kommunikative Strategie, wo wir irgendwie nur den Kopf schütteln und es nicht fassen können. Aber es ist gelungen. Und das ist ein schönes Beispiel für Lobbyismus pur.
Mit der aktuellen Version des Vertrags werden auch Online-Glücksspiele wie Poker, Roulette oder Online-Automatenspiele bundesweit legal. In seinem Klinikalltag merkt der Mediziner Ulrich Kemper deutlich, dass viele Menschen während der Pandemie mehr Zeit hatten, zu Hause die Plattformen der Online-Anbieter auszuprobieren.
Wir haben das große Problem, eben, dass sich jetzt ganz viel Spiel ins Internet verlagert hat. Ihren PC, den können Sie in Ihrem Zimmer anmachen. Es fallen eben auch andere Hemmschwellen weg, die ich habe, dass ich eben auch zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und jetzt kann ich auch nachts um 4 Uhr am PC spielen.
Gleichzeitig sind durch die Reform des Glücksspielstaatsvertrags neue Regeln zum Spielerschutz in Kraft getreten. Doch die reichen nicht aus, meint Kemper.
Wir hätten uns eine viel, viel stärkere Regulierung gewünscht.
Zum Beispiel verbietet der neue Staatsvertrag zeitgleiches Spielen auf mehreren Webseiten. Um das zu garantieren, sollen die Daten aller Spielerinnen und Spieler bundesweit in einer noch zu schaffenden Behörde in Sachsen-Anhalt zusammenlaufen. Bisher funktioniert diese Kontrolle nicht und der Lobbyist Mario Hoffmeister hat Zweifel, ob die Regel überhaupt umgesetzt werden kann.
Man muss, um von einem Casino-Anbieter zum nächsten zu wechseln, eine Wartezeit von 5 Minuten einhalten. Und das muss natürlich auf Servern auf gigantischen Abgleichscomputern irgendwie sichergestellt werden. Das heißt, es bedarf eines riesigen IT-Aufwandes und letztendlich sorgt das wieder für eine gewisse Unattraktivität des Spiels. Und da stellt sich auch die Frage, wie sinnvoll das ist.
Die meisten Hersteller von Glücksspielautomaten sind längst auch online aktiv. Viele der neuen Regeln sind schlecht für ihr Geschäft. Zum Beispiel soll das monatliche Einzahlungslimit pro Person auf 1.000 Euro begrenzt sein und bei virtuellen Spielautomaten soll das Einsatzlimit pro Drehrunde nur noch 1 Euro betragen.
Aber diese Online-Casinos sind auch so, dass man das am Handy spielen kann. Das heißt, ich habe das teilweise auch in meinen Pausen oder auch nicht in meinen Pausen auf der Arbeit einfach weitergemacht. Diese Apps kann man mal eben schnell öffnen, zack, spielt man da weiter. Ja, man verliert halt komplett die Perspektive zur realen Welt.
Wenn die jungen Männer erst einmal in den Sog des Glücksspiels geraten sind, ist der Weg heraus hart und lang. So weit sollte es gar nicht erst kommen, meint Chefarzt Ulrich Kemper.
Und es gibt genug Menschen in Deutschland, die noch nie Geld in einen Glücksspielautomaten geworfen haben. Das ist natürlich die beste Suchtprävention.